Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann. Eine neue Folge Schlaglichter. Es ist die letzte im Jahr 2023. Wir freuen uns sehr auf Katharina Schlag. Hallo Katharina, grüße dich.
Hi Tom.
Und auf einen Gast, den du mitgebracht hast. Wen hast du heute mitgebracht? Verrat es uns.
Ich habe heute mitgebracht Görkan Çırak von der Firma Bit Solutions aus Hörgrenzhausen. Und zwar, weil wir ja auch in diesem Jahr schon des Öfteren über das Thema Digitalisierung und vor allen Dingen auch mit dem Emanuel Bär über Cybersecurity gesprochen haben. Und ich dachte, da können wir noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Vor allen Dingen, weil ich immer wieder merke, wir haben doch noch einen sehr unterschiedlichen Digitalisierungsgrad hier bei uns im Westerwaldkreis. Und was Bit Solutions nämlich unter anderem auch macht, ist das Thema Digitalisierung von Prozessen. Und wie dokumentiere ich und wie digitalisiere ich dann im Anschluss? Also auch das Thema Lean Management, so die Stufe vorher quasi. Und hat da einen ganz breiten Koffer an Dienstleistungsangeboten. Und deshalb habe ich gedacht, da können wir auch mal hingucken. Außerdem wurde ich tatsächlich angesprochen.
Oh, tatsächlich?
Ja. Unser Podcast ist mittlerweile so, dass man da gerne mal mitsprechen möchte. Und das hat Görkan gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja klar, dann bitte gerne.
Das freut uns aber sehr, sehr schön. Erstmal schön, dass du da bist.
Ja, hi, danke schön. Sehr toll, hier zu sein.
Bevor wir gleich zu deinem Zitat kommen und allem, was Katharina gerade angerissen hat und vor allem auch der Blickwinkel der Unternehmer, also wie gerne machen die das eigentlich? Ich glaube, das ist auch ein ganz spannendes Feld, Katharina. Warum wärst du gerne oder bist du gerne bei uns im Podcast zu Gast? Das freut uns natürlich sehr.
Das Ganze ist ja so entstanden, dass ich eine Einladung bekommen hatte wegen einem KI-Vortrag. Mhm. Und da war ich ganz frech. Ich habe Katharina angeschrieben und habe gesagt, warum wurden wir nicht eingeladen? Also zum Sprechen auch.
Genau.
Es ging um das Thema KI. Wir positionieren uns momentan auch in dem Bereich als, ich will nicht Pionier sagen, das ist ein bisschen hochgegriffen, aber wir wollen uns halt schon so positionieren, dass wir da eine Strategie mit den oder Strategien mit den Unternehmen entwickeln und die KI vorantreiben. Ein sehr wichtiges Thema momentan, auch in Bezug auf Digitalisierung. Die Digitalisierung sehe ich als Vorreiter zu dem Thema KI.
Mhm. Du hast uns ein Zitat mitgebracht und das würden wir ganz gerne mal hören, weil ich glaube, es ist mal wieder was Neues, Katharina, und ich glaube, es trifft sehr gut auch gerade den Zahn der Zeit. Was hast du mitgebracht?
Ja, die größte Gefahr in Zeiten des Umbruchs ist nicht der Umbruch selbst, es ist das Handeln mit der Logik von gestern.
Und das ist für
von
dich?
Von Peter Drucker.
So. Und für dich ein ganz wichtiges Zitat und das trifft es auch gerade sehr gut, oder?
Ja, gerade und auch generell in den Jahrzehnten, möchte ich schon auch sagen. Also Covid war ja ein Thema, da haben wir sehr viel umdenken müssen. Prozesse, Homeoffice, die Unternehmen mussten sich wirtschaftlich ganz anders aufstellen. 2008, 2009, die Wirtschaftskrise, wir mussten umdenken. Es ist aktuell ein ähnlicher Fall. KI verändert viel, die Digitalisierung hat sehr viel verändert und ja, ich denke, das Zitat passt eigentlich immer. Wir müssen ab sofort und ich denke auch in der Zukunft immer irgendwie anpassungsfähig bleiben.
Katharina, was sagst du zum Zitat?
Super. Und ich bin da absolut dabei. Es war in der Vergangenheit schon wichtig, aber ich glaube, dadurch, dass die Rahmenbedingungen sich einfach auch immer schneller verändern, werden auch wir gefordert, uns noch ein bisschen schneller anzupassen, als das vielleicht bisher so nötig gewesen ist. Und dafür brauchen wir eben auch neue Denkansätze und neue Lösungsmuster. Es gibt ja auch dieses schöne Zitat, ne, du wirst die Probleme nie lösen mit derselben Denkweise, mit der sie entstanden sind. Mhm. Und das geht so in die ähnliche Richtung. Und da war ich auch schon immer der Meinung, dass das stimmt. Also von daher, ja, trifft absolut. Und nicht nur auf das Thema Digitalisierung.
Güker, lass uns mal die Zuhörer mitnehmen auf deine Lebensreise bisher. Verrat uns mal ganz kurz, wie alt du bist und wie war dein beruflicher Werdegang bis zum heutigen Tag?
Ja, ich bin 35. Die BIT Solutions habe ich kurz nach der Ausbildung gegründet, während der Wirtschaftskrise. tatsächlich ein sehr, sehr interessantes, lustiges Thema. Ich hatte damals ein Jobangebot bekommen, in einer renommierten Firma zu arbeiten als ITler. Ich habe gerade meine Ausbildung beendet gehabt. Und ich habe gesagt, ich mache mich selbstständig, ich probiere das jetzt ist die Zeit dafür. Und das war auch so ein Umdenken, Die Idee dahinter war, dass ich geglaubt habe, dass sehr viele interne Mitarbeiter gekündigt werden. Gerade so in der Wirtschaftskrise sehen wir das immer wieder. Und dass dann aber externe Fachkräfte eingeholt werden müssen, um dieses Defizit abzudecken. Und tatsächlich ist es genauso gekommen und das hat BIT Solutions damals dann gebracht.
Und du bist wo zu Hause? Also wo gibt es das Unternehmen? Seit aus Hörgenshausen, richtig?
Ja, aus Hörgenshausen, genau. Seit 14 Jahren, 2009. Mittlerweile sind wir überall. Also wir arbeiten tatsächlich international, nicht nur deutschlandweit oder regional. Wir arbeiten mit sehr vielen Großkonzernen zusammen, sind im Interimsmanagement, im Projektmanagement, in der Beratung, auch IT generell, IT-Support, Consulting. Ja, sehr breit gefächert, aber ein sehr kleines Team. Also wir sind nur 6 Personen, aber versuchen viel zu bewegen.
Das ist immer wieder beeindruckend, wenn man das hört, oder? Wie jemand so seinen beruflichen Weg geht und so einen Weg einschlägt, oder Katharina?
Absolut. Und also die Anzahl der Leute, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, heißt nicht so viel darüber, was man so schaffen kann und was man anbieten kann. Also man kann auch mit wenig Köpfen viel erreichen.
Aber Gökhan, da kommt ein Typ wie du daher, der das, was er macht, gut kann nach der Ausbildung, denkt sich, komm, ich gründe, der heute international bei Unternehmen tätig ist. Ich kann das immer so schwer greifen. Wie hat das funktioniert? Wie ist das gelungen? Also wie habt ihr diesen Schritt geschafft, erstmal über die Region hinaus bekannt zu werden oder Kunden zu generieren? Denn das, was ihr tut, damit seid ihr ja nicht alleine auf dem Markt. Ihr seid sicherlich sehr gut wahrscheinlich, darüber sprechen wir gleich. Aber wie ist es gelungen, das auszurollen auf diese Breite?
Das ist, ich möchte schon fast sagen, auch Glück gewesen. Wir sind sehr früh in ein Projekt reingekommen, in dem eine großflächige IT-Inventur gemacht werden musste. Und dann haben die mich dazu gerufen, wir saßen am Tisch und ich hatte, das Projekt wäre für ein Jahr lang geplant gewesen. Ein Riesenprojekt. Und ich habe gesagt, Leute, das tut mir jetzt leid, aber ich werde mich jetzt hier wegrationalisieren. Ich denke, wir brauchen nur heute den Nachmittag und dann sind wir fertig. Ich habe da ein Programm geschrieben gehabt, tatsächlich programmiert am Tag selber, habe dem Kunden das zur Verfügung gestellt, das hat die so beeindruckt, das hat tatsächlich das Problem gelöst, wir haben es automatisiert, da sind wir dann wieder auch bei dem Thema. Man kann sich da viel Zeit sparen und der Kunde war beeindruckt, der hat dann gesagt, ihr macht ab sofort bei uns die IT und das haben wir dann viele Jahre lang auch so gemacht und dann waren wir direkt schon am Tag 1 quasi in einem internationalen Unternehmen drin und das hat sich damit dann aufgebaut. Tatsächlich auch nur Mundpropaganda. Also es ging wirklich von einem Kunden zum anderen und das ist, ja.
Das ist heute das A und O, oder? Ich meine, wir setzen alle Wert auf Homepages, vielleicht auf Social Media, auf Marketingkanäle. Am Ende aber kommt es auf die persönliche Begegnung an und auf die persönliche Erfahrung, oder
Katharina? Ja, das ist tatsächlich so. Wir stellen das insgesamt beim Dienstleistungsthema fest. Die Unternehmerinnen und Unternehmer wollen natürlich gerne Referenzen haben. Und auf einer Homepage kann ich eben viel schreiben und kann das auch alles toll dokumentieren. Aber wenn mir jemand davon erzählt, dessen Unternehmen ich vielleicht kenne, den ich persönlich kenne, auf dessen Urteil ich vertraue oder dessen Einschätzung und Meinung ich auch einen gewissen Wert beimesse, dann hat das natürlich ein ganz, ganz anderes Gewicht, als wenn ich das irgendwo auf der Referenzenliste in der Homepage sehe. Ist nicht verkehrt, kann auch schon mal helfen, um so ein bisschen zu dokumentieren. Aber ich glaube, gerade in der Anfangsphase sind genau solche Projekte die entscheidenden. Nämlich die, wo ich durch meine Leistung, durch meinen Service überzeuge und dann den Kunden dazu gewinne, mich weiterzuempfehlen. Und wenn das dann Fahrt aufnimmt, dann ist alles gut. Dann hat man so den ersten großen Schritt zumindest geschafft, dann heißt es Qualität und Service halten, genau. Nicht nachlassen, nur darauf achten, dass man auch nicht zu schnell, zu stark wächst. Das ist dann auch so ein Risiko, wenn man zu viel weiterempfohlen wird und dann gerade in der Anfangseuphorie der Gründung ist man natürlich auch froh über alles, was sich einem bietet und glaubt dann auch, man darf nicht Nein sagen, weil man ja keinen potenziellen Kunden verprellen will. Ich sehe schon, da wird schon gelacht am anderen Ende des Tisches. Aber das ist eben eine Riesengefahr, so wertvoll diese Mund-zu-Mund-Propaganda ist. Es ist einfach dann wirklich schwierig, da mit Augenmaß zu wachsen und dran zu gehen, weil ich natürlich, wenn ich dann wachsen will, brauche ich Leute, die meinen Qualitätsstandard halten können, die eine ähnliche Service-Idee haben, also gerade im Bereich der Dienstleistung. Du kannst dann als Geschäftsführer auch nicht mehr überall dabei sein, sondern du brauchst dann einfach das Team, das da auf deiner Welle schwimmt und das gleiche Level einfach hat. Und das ist manchmal nicht ganz so einfach.
Du hast eben zustimmend genickt.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also Personen zu finden, die auf derselben Wellenlänge sind, das ist, denke ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Mein Team muss das repräsentieren, was ich am Anfang repräsentiert und bis heute repräsentiere. Und das ist immer sehr, sehr schwierig, da die passenden Leute zu finden. Aber die, die man dann hat, die behält man im besten Fall. Und dann funktioniert das auch.
Hast du das Gefühl, dass das Unternehmen jetzt gerade eine gesunde Größe hat? Oder könntest du dir auch vorstellen, mit 10-mal so vielen Mitarbeitenden deinen Job zu machen?
Ich denke, Skalierung geht immer. Das war, glaube ich, auch das, worauf wir uns konzentriert haben. Die ersten 10 Jahre, würde ich schon fast sagen. Wir sind erst in den letzten Jahren überhaupt auf die 6 Personen angestiegen. Bei uns intern die Prozesse, dann die Arbeitsweise, alles strikt dokumentiert, aber nicht starr dokumentiert, weil jeder Kunde ist anders. Wir müssen halt auch adaptiv bleiben. Wir müssen dem Kunden immer eine Lösung bieten. Und das kann man nicht alles vorplanen. Das ist jedes Mal ein ganz anderes Spiel, was wir dann haben, wenn wir beim Kunden selber sind. Aber das tatsächlich, was ich immer sehr interessant finde, ist, dass das Zwischenmenschliche eine größere Rolle spielt als das Technische. Also ich sage nicht, dass wir technisch schlecht sind, um Gottes Willen. Wir bilden uns ständig vor, sei es Projektmanagement oder andere technische Themen. Aber das Zwischenmenschliche ist bei jedem Unternehmen das Ausschlaggebende, womit man in der Beratung auch punkten kann. Mhm.
Katharina, es ist, glaube ich, tatsächlich so, ne? Also versuchen Unternehmen ja auf jeden Fall zu wachsen, Wachstum, 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 aber es ist eben gar nicht immer so wertvoll, wirklich einfach nur zu wachsen, sondern man muss eher verstehen, an welcher Stelle man wachsen könnte, sollte und müsste vielleicht. Oder wo man auch mal sagen muss, nee, also brauche ich jetzt gerade nicht. Ne?
Genau, und ich glaube, es ist inzwischen auch so, dass die Kundenseite das anders akzeptiert und anders annimmt. Natürlich sind die nicht glücklich, ne, wenn sie hören, nee, können wir im Moment nicht, wir brauchen jetzt mal ein halbes Jahr, bis wir uns um euch kümmern können. Aber letztendlich ist es aus meiner Sicht immer das Wichtigste für das Unternehmen, in der Qualität und im Service nicht nachzulassen. Wenn das passiert, dann ist es unheimlich schwer, das wieder einzufangen. Und deshalb habe ich immer eher die Tendenz, dann lieber ein Projekt weniger und nicht in der Qualität nachlassen, als einfach auf Masse zu gehen und dann aber hinterher im schlimmsten Fall eine Rufschädigung zu kassieren von dem, was man sich einfach vorher über Jahre mühsam aufgebaut hat. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, beim Thema Digitalisierung, IT, 6 Monate warten ist halt in vielen Fällen auch schwierig für den Kunden. Keine Frage, aber ja, es macht jetzt mal aus Görkerns Sicht, glaube ich, wirklich keinen Sinn da.
Ja, viel größer zu sein, ja. Magst du uns mal verraten, was tut ihr für die Kunden? Also auf dem Niveau, auf dem wir das alle auch verstehen, weil wir sind ja alle keine IT-Experten. Aber was genau ist das, was ihr tagtäglich macht?
Ich gehe mal auf den Bereich Interims Management und Prozesse ein. Also die IT gliedern wir mal generell aus. Das ist zwar auch oft im IT-Bereich, aber was machen wir für den Kunden? Erstmal müssen wir den Kunden verstehen. Das ist so Phase 1 in jedem Projekt. Wir verstehen den Kunden, wir schauen uns an, was sind das für Prozesse, wo sind eigentlich die Probleme bei dem Kunden. Denn viele Kunden können das gar nicht greifen durch die Betriebsblindheit. Ich sage es, wie es ist. Das ist oft so und das ist auch vollkommen normal. Man arbeitet halt in den eigenen 4 Wänden, hat die Mitarbeiter, die seit Jahren gewisse Positionen dann haben und da gibt es halt einen Fahrtwind und dem folgt man dann auch. Wir sind da, um disruptiv zu sein. Wir gehen da rein und das ist auch das, was ich meinen Mitarbeitern immer sage, seid immer ehrlich, sagt das, was ihr denkt, was ihr seht. Wird nicht mal gerne gesehen, auch das muss man sagen. Es gibt viele Kunden, die da sehr, sehr arg drauf reagieren. Wir wurden noch nie rausgeschmissen, aber es kommt schon manchmal in diese Richtung. Die Probleme aufzuzeigen, ist das eine und dann aber auch Lösungen dafür zu erarbeiten, ist das andere. Und das ist das, was wir machen im Endeffekt. Probleme identifizieren Oder aber auch, wir reden nicht immer vom Problem. Ich habe so eine Risikomatrix, die ich sehr gerne zeige. Das ist einmal, wir haben Risiken, wir haben aber auch Chancen. Und diese Chancen sind eigentlich das, was Spaß macht. Wir wollen dem Kunden auch sagen, hier, wir könnten hier und da optimieren, was dann eventuell Zeit spart oder die Mitarbeiter entlastet. Das muss auch nicht immer bedeuten, dass wir am Ende weniger Personal brauchen beim Kunden oder gewisse Sachen einführen, die halt, ich sage mal, dem Betriebsklima schaden, weil nichts anderes ist, als wenn man Personal reduziert. Wir versuchen dann eventuell Personal in eine andere Richtung zu bringen, damit der Kunde effektiver mit dem ist, was der Kunde eigentlich produziert oder macht. Mhm. Ja.
Gibt es Kunden, die bei euch anklingen und sagen, hier, läuft eigentlich ganz gut, aber vielleicht können wir irgendwo was besser machen? Oder ist es immer so, eigentlich ist das Kind in den Brunnen gefallen und ihr müsst helfen?
Ja, exakt das Zweite. Also ich habe noch nie erlebt, dass ein Kunde proaktiv zu uns gekommen ist und hat gesagt, hey, schaut euch das doch mal an, wir sind eigentlich ganz zufrieden. Das gibt es eigentlich gar nicht. Also wir fühlen uns sehr oft wie Feuerwehrmänner. Also es brennt schon, es ist sehr, sehr schlimm teilweise auch schon, wo man gravierende Probleme identifiziert. Ein sehr abschreckendes Beispiel, ein Kunde ist tatsächlich insolvent gegangen von uns, weil da einfach die Backup-Struktur und das Restoring nicht funktioniert hat. Bedeutet, die haben überhaupt keine Datensicherung gehabt. Die haben uns aber erst geholt, als der Ernstfall eingetreten ist und da können wir auch nichts machen. Also das war jetzt auch kein langjähriger Kunde, sondern es war halt einfach leider ein kurzes Gespräch. Und da haben wir gesagt, das tut uns leid, aber wir können da jetzt nicht mehr helfen. Das hätte halt vorher passieren müssen.
Ist das wichtig, Katharina, dass man das Bewusstsein dafür bekommt, dass man durchaus mal drauf schauen lassen könnte und gucken könnte, wo man Dinge besser machen kann, bevor es zu spät ist?
Auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Wir hatten ja ganz am Anfang des Podcasts mal das Thema Unterschied zwischen Führung und Management. Mhm. Und das ist für mich eine klassische Führungsaufgabe. Regelmäßig zu checken, wo stehen wir eigentlich? Wo haben wir Verbesserungspotenzial? Wo geht die Reise hin? Das genau ist die Aufgabe nach meinem Verständnis einer verantwortungsvollen Unternehmensführung. Nämlich, dass ich genau diese Themen adressiere. Und ich weiß, es ist im Moment extrem schwierig für Führungskräfte, weil gefühlt so viele Themen am Horizont auftauchen und ja auch mittlerweile zweistündig ein Neues dazukommt, gefühlt. Aber ich glaube, dass es einfach wichtig ist, sich diesen Dingen zu stellen und es einfach auch vorausschauend anzugehen und zu antizipieren, was heißt das für mein Geschäftsfeld, was heißt das für mein Unternehmen, was heißt das für meine Märkte, auf denen ich unterwegs bin. Und klar hat keiner eine Glaskugel, aber sich eine Meinung zu den Themen zu bilden und auf das eigene Unternehmen zu übertragen und dann entsprechend Maßnahmen zu ergreifen, gegenzusteuern. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Und die gute Nachricht für die Geschäftsführer ist, dass es einfach findige Menschen und Dienstleister gibt, die in den Einzelthemen viel tiefer drinstecken, als ich das aus dem operativen Geschäft heraus häufig kann oder eben mit meiner Sicht auf mein Geschäftsfeld. Und dafür gibt es eben Dienstleister, die da unterstützen in den unterschiedlichen Bereichen. Und wir hatten zum Beispiel auch Bastian Börsch hier, der das mit dem Thema Nachhaltigkeit macht und die Unternehmen beim Thema Strategieentwicklung im Bereich der Nachhaltigkeit unterstützt. Und so gibt es diese Hilfen. Und ich kann immer nur dazu einladen, nicht zu kollabieren vor der Vielfalt an Themen und zu sagen, oh Gott, das schaffe ich eh alles nicht und den Kopf in den Sand zu stecken, sondern zu sagen, okay, Entschuldigung, scheiße, das ist viel, da habe ich auch keine Ahnung von und im Zweifel auch keinen Bock drauf. Es hilft aber nicht. Und da ist man einfach wirklich gut beraten, wenn man sich eben die Leute ins Boot holt, die Ahnung davon haben, die sogar im besten Fall, wie Görkan und Bastian zum Beispiel, Bock drauf haben, sich damit auseinanderzusetzen und entsprechende Unterstützung gerade für die kleineren Mittelständler einfach auch zu leisten, die da keine Expertenabteilung aufbauen können oder jemanden abstellen können, der sich dann nur noch damit beschäftigt. Mhm.
Gab es eine Zeitrechnung vor und eine nach Corona? Hat das sehr viel verändert oder ist das, was alles gerade neu passiert, jedes Mal eine neue Zeitrechnung?
Es hat definitiv ein Umdenken gegeben. Wobei ich mittlerweile sagen muss, dass dieses Umdenken auch irgendwie wieder revidiert wird. Stichwort Homeoffice, wir hören das ja überall, dass das wieder rückgängig ist, was ich als falsch empfinde. Ich denke, Homeoffice kann durchaus funktionieren. Und das funktioniert bei der BIT übrigens seit der Gründung. Wir arbeiten eigentlich fast nur im Homeoffice. Aber auch bei Großkonzernen kann das sehr wohl funktionieren. Also in unserer Arbeit, in der Strategie, wir sind ein bisschen weiter weggeraten, sagen wir es mal so, weil die Gespräche sind weiter weggekommen. Früher war man viel öfter unterwegs, hat Personen getroffen, Unternehmer getroffen und hat diese Gespräche geführt. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass seit Corona die Unternehmen sehr beschäftigt mit sich selber sind und genau diese externe Sicht gar nicht mehr einholen oder weniger einholen, gar nicht, stimmt nicht, aber weniger einholen. Weil sie denken, ich habe gerade Wichtigeres zu tun. Und das ist aber ein Punkt, da möchte ich entschieden dagegen sein. Ich finde, es gibt nichts Wichtigeres, gerade in der heutigen Zeit, ordentliche Prozesse zu erstellen, die Digitalisierung noch weiter voranzutreiben. Das sind diese zwei Stützen für die künstliche Intelligenz. Die künstliche Intelligenz wird und tut es bereits schon, extrem verändern. In unserer Arbeitsweise, in den Vorgängen, aber auch in unserer Effizienz. Und die Effizienz, das ist der große Punkt, an dem wir noch sehr viel Nachholbedarf haben.
Mhm. Ja, absolut. Ich grätsche da gerade mal direkt rein. Wir merken das zum Beispiel in den Gesprächen mit den Unternehmern, auch wenn es um solche Themen wie Fachkräfte geht. Es ist so eine sehr eigenartige Ambivalenz, glaube ich, weil auf der einen Seite sagen viele Unternehmen, naja, wir finden keine Fachkräfte mehr. Auf der anderen Seite ist es so eine diffuse Angst davor, dass es Arbeitsplätze kosten könnte, wenn jetzt die KI irgendwie Einzug erhält. Und dann sage ich, aber wenn ich die beiden Argumentationsstränge jetzt mal in meiner Logik zusammenbringe, dann heißt das, Digitalisierung und bis zum gewissen Grad auch KI ist Teil der Lösung für mein Fachkräftethema. Wenn ich es schaffe, meine Prozesse effizienter zu machen und teilweise stärker zu automatisieren und in einigen Bereichen an eine KI outzusourcen, habe ich die Menschen in meinem Unternehmen ja wieder frei für andere Aufgaben. Das heißt, vielleicht muss ich sie neu qualifizieren für die Dinge, vielleicht muss ich sie auf die neuen Themen einfach schulen und vorbereiten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es da ein Riesenpotenzial gibt und dass viele Unternehmen sich darüber gar nicht unbedingt so bewusst sind, dass sie die Kompetenz, die sie zukünftig brauchen, eigentlich schon im Unternehmen haben, beziehungsweise aus dem Unternehmen heraus durch gezielte Qualifizierung entwickeln können. Und das übersehen, glaube ich, viele bei diesem Thema der KI. Und das Zweite ist die Angst vom Thema Sicherheit. Ne? Da, wo ich digitalisiere und da, wo KI dazukommt, wir erleben im Moment so viele Angriffe wie eigentlich noch nie. Aber die Lösung heißt nicht, ich spiele da nicht mit, sondern die Lösung heißt, ich mache es den Angreifern so schwer wie möglich und ich fahre meinen Schutz so hoch, wie es geht und wie es auch da muss man natürlich immer ein bisschen gucken. Ne? Man braucht ja auch nicht mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Also es darf auch immer zum Unternehmen passen. Ja, aber wenn ich so einen halbherzig hingelegten Hasendraht, übertragen gesprochen, vor mein IT-System baue, dann brauche ich mich auch nicht zu wundern, wenn ich erstes Angriffsziel bin. Es gibt da es gibt Suchmaschinen für Sicherheitslücken. Ja, nur also jeder, der schon mal gegoogelt hat, ja, sowas gibt es inzwischen auch für Sicherheitslücken. Ich muss also nicht unbedingt ein ausgeklügelter Programmierer sein, um ein Unternehmen anzugreifen, sondern das geht mittlerweile relativ einfach. So, und das heißt, das Ziel für die Unternehmen beim Thema Sicherheit im Bereich Digitalisierung muss es eigentlich sein, zu gucken, dass mein Zaun vielleicht nicht nur 30 Zentimeter hoch ist, sondern mehr so 2,50. Wenn einer da wieder wirklich drüber will, hundertprozentige Sicherheit kriege ich da nicht. Das ist überhaupt keine Diskussion und das muss ich auch niemandem suggerieren. Aber es muss das Ziel sein, es dem Angreifer so schwer wie möglich zu machen. Und dafür gibt es gute Varianten, die jetzt auch nicht mit einem exorbitanten Aufwand in den Unternehmen umzusetzen sind. Und dafür gibt es unter anderem die BIT-Solutions, die da eben auch unterstützen. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist das ja auch ein Bereich, in dem ihr euch, ne?
Definitiv, ja.
Ja, gerne, du zuerst.
Ja, zu dem Punkt Personal. Sehr wichtiger Punkt. Sehr, sehr wichtiger Punkt in Bezug auf KI-Digitalisierung. Wir haben die, wie gesagt, die Möglichkeiten, die Prozesse zu verbessern. Wir sparen uns Zeit. Ganz, ganz einfach eigentlich. Was danach kommt, ist aber die augmentierte Nutzung von KI. Also China plant zwar bis 2030 50% der Arbeitskräfte mit Automatisierung zu ersetzen. Das ist sehr drastisch. Ob das funktioniert oder nicht, das werden wir sehen. Aber ich denke, der richtige Einsatz von künstlicher Intelligenz wird sein, dass wir eine Augmentierung unserer Arbeit mit der KI anstreben. Also wir müssen Prozesse einfacher machen. Zum Beispiel bei der BIT Solutions. Katharina, wenn du eine E-Mail von uns gesehen hast, ist dir aufgefallen, dass die eigentlich von der KI geschrieben wird? Wahrscheinlich nicht. Alle unsere E-Mails werden von der KI geschrieben. Das heißt nicht, dass wir nicht interagieren, aber ich schreibe zum Beispiel, okay, passt, und am Ende kommt ein ganzer Satz daraus, der zu meinem Schreibstil passt, weil diese KI das gelernt hat, wie ich schreibe, wie meine Mitarbeiter schreiben. Und das ist zum Beispiel ein Einsatz von KI. Ich kriege 300 E-Mails pro Tag, die ich beantworten muss und darauf reagieren muss. Und so kann ich das und spare sehr, sehr viel Zeit. Mhm. Das alleine ist schon ein Riesengewinn.
Das macht mir Angst. Nein, im Gegenteil. Es ist natürlich faszinierend, aber kannst du verstehen, dass es Menschen gibt, die Angst haben vor KI? Ich will auch ein Beispiel sagen. Ich habe vor wenigen Monaten an einem Forum teilgenommen, da ging es um KI im Gesundheitswesen. Mhm. Und natürlich ist diese Diskussion erstmal immer sehr plakativ geprägt. Ne? Auch jetzt kommen wir schon dahin, dass irgendein Roboter irgendwelche Menschen pflegt. Und genau das ist es ja nicht. Diese Diskussion wird ja ganz oft falsch geführt, finde ich, wenn man über KI spricht. Kannst du dennoch verstehen, dass Menschen Angst davor haben, vielleicht weil sie auch gar nicht so den Einblick haben, was KI eigentlich kann oder was sie eigentlich auch soll?
KI kann sehr, sehr vieles. Und definitiv sollte man da den Respekt davor haben, weil, ich sag mal, falsch genutzt, zum Beispiel als Angriff für Datennetze ist KI eine gängige Variante mittlerweile, weil eine KI kann viel schneller Sicherheitslücken finden. Jetzt kann ich sie aber auch im Positiven nutzen, um meine eigenen Sicherheitslücken zu finden und diese zu schließen. Es ist immer der Einsatz. Jetzt sind wir in einer Zeit, wo sich alles sehr, sehr schnell bewegt und aus dem Grund ist es umso wichtiger, da jetzt mitzumachen und sich das auch anzueignen, weil ist eben, ja, die Bedrohung ist definitiv da. Ich rede immer sehr ungern darüber, bin ich ehrlich. Das heißt nicht, dass ich da wegschaue, sondern ich denke, die Vorteile überwiegen die Nachteile, wenn wir es richtig machen. Das ist, ja.
Mhm. Katharina, kannst du verstehen, dass es zum Beispiel auch Arbeitnehmer gibt, die sagen, KI brauche ich jetzt nicht zwingend, weil ich einfach vielleicht auch Angst um meinen Job habe, weil auch da vielleicht erst noch gelernt werden muss, wie sehr KI eigentlich unterstützen kann im, also dass es gar nicht zwingend um Rationalisierung geht oder um Stellenabbau, sondern um Dinge besser zu machen.
Ja, ich sehe es ein bisschen wie du. Also ich glaube auch, dass die Diskussion an vielen Stellen einfach auch falsch geführt wird und dass es da schon mehr Chancen als Risiken gibt. Die Risiken sind nicht von der Hand zu weisen. Also da bin ich auch absolut dabei. Ich bin auch kein Digital Native, wie man so schön sagt. Und ich habe da auch so eine gewisse Grundskepsis in mir, was diese Neuerungen angeht. Aber ich sehe es auch so, dass da sehr viel Potenzial drin steckt und dass es für uns im Wesentlichen ein Effizienzgewinn sein kann und dass es uns einfach auch über kurz oder lang, jetzt mal runtergebrochen, wettbewerbsfähig halten wird. Weil, also ja, die Angst kann ich verstehen bis zu einem gewissen Grad, aber ich glaube, es lohnt sich, auf die Vorteile zu gucken. Und die USA tut es, China tut es, diverse andere tun es auch. Und wenn wir als Europa irgendwie noch eine Rolle spielen wollen, zukünftig, ich rede nicht von morgen oder übermorgen, dann dürfen wir einfach bei diesen Themen schlicht und ergreifend den Anschluss nicht verlieren. Und deshalb glaube ich schon, dass wir uns mit dem Thema auseinandersetzen müssen und einfach auch schnell sein müssen als Gesellschaft und auch als Politik, um uns Spielregeln für diese Themen zu geben. Und zwar im besten Falle nicht wir als Deutschland. Weil sonst kriegen wir das Problem, was wir im Bereich der Sicherheit ja schon so ein bisschen haben, ne? Weil die andere Seite, die anderes mit der KI im Schilde führt und die es zu Angriffszwecken nutzt, die hat halt keinen ethisch-moralischen Kompass, ne? Und der anderen Seite ist das relativ egal. Und das heißt, wenn wir jetzt als Deutschland moralisch, ethisch die Latte von Anfang an bis ganz nach oben hängen, ich sage nicht, dass man da nicht hingucken soll, aber ich sage, man sollte mit Augenmaß regulieren und an der Stelle eben nicht riskieren, dass wir in dem Game keine Rolle spielen. Das halte ich für gefährlich.
Siehst du es ähnlich?
Good. Ja, stimme ich zu 100% zu. Also es muss reguliert werden, da bin ich auch dabei. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir regulieren, vor allem was die Entwicklung von KIs angeht. Da muss reguliert werden, weil da die größte Gefahr herrscht. Also wenn wir das einfach frei laufen lassen, dann könnte es wirklich gefährlich werden. Aber wir müssen auch am Ball bleiben. Also China hat heute schon KI-Unterricht in den Grundschulen. Die fangen damit jetzt schon an. Mhm. Wir reden hier von Investitionen in Amerika von ungefähr 40, 47 Milliarden jährlich. Und wir sind dabei, ich glaube, 5 oder 3, ich weiß es gar nicht, sowas um den Dreh. Mhm. Gleichzeitig wollen wir als Europa führende Kraft. Es gibt ja ein EU-KI, eine Strategie. Wir wollen als führende Kraft rausgehen, aber dafür investieren wir einfach zu wenig. Wir haben tatsächlich die meisten Forschungen in der KI, in der EU. Aber das verändert sich auch gerade, weil viele der Forschenden kriegen eben kein Geld. Startups kriegen zu wenig Geld. Also gehen sie lieber dahin, wo das Geld ist, was ja auch klar ist. Ja. Diese Chancen und diese Möglichkeiten müssen wir definitiv schaffen, damit wir am Ball bleiben können. Ganz klar. Ja.
Sehr, sehr spannendes Thema. Wir könnten, glaube ich, noch richtig lange drüber sprechen. Lass uns noch einmal kurz auf euer Unternehmen blicken und auf die Kunden, die den Weg zu euch suchen. Wer ist das in der Regel? Und an welcher Stelle würdest du sagen, liebe Unternehmer da draußen, schaut vielleicht mal ein bisschen genauer hin. Nicht, weil ich euch als Kunde gewinnen möchte, sondern weil ihr einfach wahrscheinlich eine Baustelle habt.
Die Kunden, die wir haben, das ist wirklich reihum. Also von der Pharmaindustrie über Banken bis hin zu Automobilzulieferer. Wir haben eigentlich alles, kleine, mittelgroße und auch große Konzerne. Wo ich den Einsatz tatsächlich sehe, ist, jedes Unternehmen sollte sich aktuell fragen, wo kann ich das sinnvoll einsetzen? Das muss auch nicht immer teuer sein. Wir reden jetzt hier nicht davon, dass man immer sehr viel Geld investieren muss. So eine Thematik wie zum Beispiel mit der E-Mail, das ist keine teure Implementierung. Das kostet gar nicht so viel. Ich hatte erst letztens das Gespräch, da hieß es, ja, ich bin Handwerker, ich brauche das nicht. Das sehe ich ganz, ganz anders.
Definitiv.
Weil gerade als Handwerker kann man auch sehr viel automatisieren, was wiederum mehr Zeit für die Arbeit schafft. Und das sehen wir ja immer wieder, wie, ich hoffe, ich trete damit niemandem auf den Schlips von den Zuhörern, aber dass die Handwerker eben sehr ineffizient arbeiten. Ich sage nicht, dass sie schlecht arbeiten, aber die haben es einfach nie gelernt, nie gesehen, nie versucht, auch zu verbessern, was diese Prozesse angeht. Das fängt beim Materialeinkauf ein und das hört eben auch beim Müll auf. Also was schmeiße ich weg? Und dasselbe in der Produktion. Wir könnten auch der Umwelt was Gutes tun, wenn wir jetzt mit Daten arbeiten und einfach viel weniger Müll produzieren am Ende. Das können wir mit der KI schaffen. Das machen auch einige Unternehmen, also unter anderem Porsche und alles. Die sind ja schon dabei und implementieren da sehr, sehr intelligente Lösungen in dem Bereich.
Aber das machen mittlerweile auch schon kleinere bei uns. Also gut, ist jetzt vielleicht für die Region nicht unbedingt kleiner, aber ich weiß, stand jetzt, glaube ich, auch jüngst in der Zeitung, die Mühlenbäcker zum Beispiel haben das im Einsatz, um ihre Warenverkäufe zu monitoren und dementsprechend auch die Produktion anzupassen. In einzelnen Filialen wird dann eben geschaut, ne, wie viel Rest haben wir am Ende des Tages, einfach auch, um dann nicht wegschmeißen zu müssen oder einfach, ne, die Überproduktion zu reduzieren. Und also da gibt es schon auch eben genau solche Ansätze, die du ansprichst. Und das ist, also findet tatsächlich auch schon in der Region statt. Es gibt so 2, 3 die schon ganz gut unterwegs sind und es dürfen gerne noch ein paar mehr werden.
Also liebe Mühlenbäcker, wenn ihr das hört, bitte immer 2 Mohnbrötchen mehr produzieren für Montabaur, weil die liebe ich, die sind immer da. Das wäre sensationell. Katharina, das ist ja auch immer ein Stück weit ein Impuls, dieser Podcast hier. Mhm. Auch da nochmal an dich die Frage, Umdenken gerne erwünscht und erlaubt, gell? Gerne mal drüber nachdenken, auch wenn gerade so unfassbar viele Themen auf der Straße sind, aber das sind eben Dinge, die können einfach Prozesse verbessern. Das muss man einfach mal auf dem Schirm haben, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Und es geht mir überhaupt nicht darum, dass jeder Betrieb von heute auf morgen sich voll durchdigitalisieren muss und auf jeden Fall mit KI arbeiten soll, sondern es geht mir darum, genau wie es gerade auch schon durchklang, guckt euch das an, schaut auf die Prozesse. Es gibt, dafür würde ich die Hand ins Feuer legen, es gibt keinen Betrieb, der perfekt funktioniert. Und das ist normal, das ist nicht schlimm, das ist einfach so. Es gibt immer, jeder hat irgendwo einen blinden Fleck, mindestens einen. Und sei er noch so klein, aber dem kann ich ja auf die Spur gehen. Und es gibt auch die Betriebe, wo ich sagen würde, da ist der blinde Fleck einfach schon ziemlich groß und da müsste man tatsächlich hingucken. Weil, ich habe es gerade eben schon mal gesagt, die Rahmenbedingungen verändern sich einfach unfassbar schnell. Und wenn ich anfange, mich um die Dinge zu kümmern, wenn mir das Ding auf die Füße fällt, dann ist es rum. Das zeigt auch das Beispiel von Görkern gerade, ne? Also wenn ich die Feuerwehr erst rufe, wenn ich in noch warmen Ascheresten stehe, da brauche ich auch nicht mehr mit Wasser anzufangen. Ne? Also
da können wir auch nicht mehr viel retten.
So, das nee, genau. Einfach. Also dann ist vorbei. Deshalb der große Appell, lieber einmal zu früh und auf jeden Fall das Thema Digitalisierung und bitte direkt gleichzeitig mit Cybersecurity auf Prio 1 ja. Für 2024.
Ja. Dein finaler Impuls? Geht er in die gleiche Richtung? Ja, schon, oder?
Definitiv, definitiv. Mhm. Also ich nick ja hier schon ganz, ganz fleißig. Katharina ist da schon sehr, sehr gut im Bilde. Definitiv. Also Digitalisierung muss gemacht werden. Es ist ein Fundament für das, was jetzt kommt und was da ist schon. Also ich möchte gar nicht sagen, was jetzt kommt, weil es ist ja schon da. Wir leben es ja jeden Tag jetzt und deswegen sind die Schlagzeilen ja auch voll damit. Und Digitalisierung, Prozesse und die Mitarbeiter auch abholen und genau dahin bringen, dass sie verstehen, es ist nicht schlecht, was kommt, sondern es hilft euch. Im Endeffekt hilft es einfach jedem Betrieb, mehr zu schaffen in kürzerer Zeit und auch einfach mit weniger Aufwand.
Ihr zwei, das war sehr interessant. Ich danke euch. Das war eine sehr schöne Folge zum Abschluss des Jahres. Danke euch.
Danke auch.
Dir. Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann.